Hallo und herzlich willkommen bei Mann und Frau im Kontrafunk. Ich bin Julian Adrath.
Und ich bin Kerstin Kramer. Wir starten heute mal sportlich. Derzeit laufen ja die Olympischen Winterspiele in Italien und auch davor macht der Gender-Irrsinn, wie wir sehen werden, nicht halt.
Nein, und weiter geht's dann mit dem grünen Chef Felix Banaschak, der uns das Modell grüne Männlichkeit vorstellt, aber nicht irgendwo, im Playboy tut er das.
Oh wow, ist immer was ganz Neues. Ja, Neues auch in unserer beliebten Reihe der Gaps, der Gender-Freizeit-Gap. Männer haben angeblich mehr Freizeit als Frauen. Oh je.
Naja, dann lieber ohne Mann, denn Single Moms kommen gerade groß in Mode und die Wissenschaft bestätigt, das ist auch gut so.
Und natürlich darf sie nicht fehlen, Verena Brunschweiger, die Frauenrechtsaktivistin, die sich für ihre Kinder Freiheit feiern lässt.
Ja, es war und ist also wieder einiges los, dann feuerfrei.
Genau, mit Kanonen auf Spatzen. Es ist Olympia, Julian. Da ich ja gerade aus dem Skiurlaub hier hereingewedelt komme, direkt von der Piste ins Studio, sind mir oder an mir natürlich die Olympischen Winterspiele nicht vorbeigegangen. Hast du das denn verfolgt?
Ich habe mitbekommen, dass die laufen und ich mag das ehrlich gesagt auch, Olympiade zu schauen. Ich mag zum Beispiel auch dieses Curling. Das fand ich, ist gar nicht so lange her. Also die vorletzten Spiele, glaube ich, habe ich das zum ersten Mal gesehen. Und wie die da, weißt du, was ich meine? Dieses Wischen.
Ja, die da wischen. Das ist eigentlich total, eigentlich müsste es ein totaler Frauensport sein.
Oder? Ja, so. Genau, das dachte ich auch. Ich weiß nicht. Nein. Ich mag auch Skispringen.
Mache ich auch einen ganzen Tag mit meinem Mann in der Küche. Ich am Wischen wie blöde.
Ja, es ist quasi Curling, die Frau. Ja, liegt in den Genen. Schaue ich eigentlich ganz gern. Ich kam, muss ich zu meinem Leidwesen gestehen, bisher ganz wenig nur dazu, es zu schauen. Ich kam gestern spät nach Hause, da lief gerade Eishockey der Frauen. Muss ehrlich sagen, nicht so mein Fall. Fand das eher so ein bisschen abstoßend, um ganz ehrlich zu sein. Aber kommen wir ja vielleicht gleich auch noch dazu.
Ja, aber wenn du Eishockey schon ansprichst, dann hast du die von der Toilettenposse was mitgekriegt?
Von der Toilettenposse?
Habe ich gelesen von, ich muss es jetzt direkt zum Besten geben, im Spiel Deutschland gegen Schweden, also Frauenhockey, ja? Mhm. Deutschland gegen Schweden, ist das Klo der Schwedinnen verstopft gewesen.
Ach du meine Güte.
Und offensichtlich gibt es auch nur eine Toilette da. Also diese eine Toilette war verstopft und übergelaufen. Und dann haben die Schwedinnen gefragt, ob sie bei den Frauen der Deutschen aufs Klo gehen können. Und die haben Nein gesagt.
Geil.
Ja. Und mit dem Ergebnis, dass dann die Schweden die Deutschen besiegt haben. Also so geht's, ne? Wenn ihr uns die Toilette versaut, dann... Aber ich war wieder erstaunt, weil man schimpft ja immer über Männer, dass bei denen immer Chaos herrschen würde auf den Toiletten und alles versaut und so. Aber hier ist mal wieder der lebende Beweis, dass die Schlimmsten auf Toilette doch die Frauen sind. Also entschuldige mal bitte, verstopfte Frauenklos. Okay, ich glaube, dass der eigentliche Aufhänger oder der eigentliche Aufreger sind ja gar nicht Medaillen oder irgend sowas. Oder Sport ist ja, worum geht's eigentlich? Es geht darum, wie sehen die aus? Also zumindest in meiner Wahrnehmung war das das Thema zunächst mal Nummer eins. Was haben denn unsere Athleten schon wieder an? So, es war unglaublich, ja, wie man sie eingekleidet hat.
Ja, Müllsackartig, ja?
Müllsäcke, ja genau. Also es sollte ja irgendwie so ein Poncho sein, so ein bunter Poncho. Und was hatten die da auf? War es ein Anglerhut? Man weiß es nicht. Bei den Winterspielen, man erwartet ja irgendwie vielleicht, wenn es schon eine Kopfbedeckung sein muss, dann da vielleicht eine Pudelmütze oder andere, wie die Italiener, die hatten so ein tolles, breites Stirnband, bei dem auch die Ohren warm bleiben. Die Deutschen haben einen Anglerhut auf. Nee, klar, zum Eisangeln oder was. Also ich fand es doch wirklich hochnotpeinlich und habe hier auch direkt mal ein Zitat rausgesucht von Monika Gruber, die sagte dazu, das kommt dabei raus, wenn ein zugekiffter Panflötenspieler die dinkelaffine Besitzerin eines Ladens für Campingbedarf, das muss ich jetzt piepen, also rannimmt, so. Ein Outfit so elend wie der Zustand der BRD.
Ja. Wow, ja, es ist wirklich sackartig.
Es ist nicht schön.
Und ist es nicht schön? Stimmt das, dass Annalena Baerbock die Fahne trug beim Einmarsch?
Ui, das weiß ich nicht. Ich bin so geblendet gewesen von den Ponchos. Keine Ahnung, warum sollte die denn die Fahne tragen? Wo hast du das denn her?
Es ist so.
Es ist so?
Baerbock trug die Flamme durch Mailand.
Wow.
Ja?
So sportlich, unsere Kleine, in High Heels wieder.
Nein, ist sie nicht Trampolinspringerin?
Ja. Du hast recht. Du hast
ja
recht.
Eben.
Ja, stimmt. Also wer ist prädestinierter als sie? Klar. Nein, aber die Outfits waren ja nicht der einzige Aufreger oder der einzige Irrsinn bei den Olympischen Spielen.
Also sie nennen es, er schreibt Geschichte, sagen sie. Er, Elis Lundholm, ein 23-jähriger, wie sie sagen, der auf der Buckelpiste fährt, also mit den Skiern oder Freestyler nennt man das. Mhm, 23 aus Schweden, der sich bei der Geburt als Frau registriert, jetzt aber identifiziert er sich als Mann, lebt dies seit seinem offiziellen Coming-out vor 5 Jahren aus. Und ich habe mich gefragt, was heißt das denn, sich als Mann ausleben, wenn man eine Vagina hat? Oder was heißt es, Geschichte zu schreiben in dem Kontext, wo es letztlich, ja, ich will nicht sagen Geisteskrankheit, aber er identifiziert sich zwar als Mann, hat aber bislang keine geschlechtsangleichen Operationen vornehmen lassen. Das Olympische Komitee ist dementsprechend natürlich auch beruhigt, sagt, Elis Lundholm tritt in der Frauenkategorie an, was dem Geschlecht dieser Athletin, oh hier sagen Athletin, finde ich auch ganz schön, entspricht.
Da muss ja, wenn er in der Frauenkategorie antritt, muss man ja irgendwie dann doch nochmal darauf hinweisen, dass es eine Frau ist.
Ja, das, was der Fokus halt partout vermeidet, er spricht hier ausschließlich von einem Mann und da stellt sich durch die Frage, warum lügen sie so? Weil es wird viele Menschen geben, die sagen, wow, ist ja cool, toll, trans Mann, der bei den Frauen antritt, normal doch immer nur umgekehrt. Also jetzt gibt es doch Gerechtigkeit. Es ist nicht so, als würden nur die Männer im Frauensport sich versuchen reinzumogeln. Nein, es gibt auch die Frauen, die oder ne, irgendwie sowas in die Richtung. Alles ist möglich, ist das alles gut. Aber für mich der entscheidende Satz an der ganzen Sache war eigentlich, sie sagt, Ausgrenzung habe er, wie der Fokus zitiert, das ist super schwierig immer, bisher nie erlebt. Und da schwingt er so eine süßliche Klage mit, aber auch so eine unterschwellige Drohung. Ich meine, warum soll denn eine Frau im Frauensport ausgegrenzt werden, ihr mit Verlaub Spinner? Das ist ja wirklich reinstes Orwellianisch. Also hier 1984, am Ende sitzt der Protagonist dann im Verhör, sieht es wirklich ein, sagt nicht nur sozusagen gezwungenermaßen ja, sondern
das
glaubt daran,
Finger.
2 plus 2 ist 5, manchmal auch 3 und manchmal auch beides gleichzeitig, wenn der große Bruder das sagt. Und dann kommt der nächste Schritt, er liebte den großen Bruder, er liebt ihn.
Ja.
Und das ist, was diese Lügenbande will, dass wir sie lieben. Wir sollen unsere Vernunft abgeben und dann sollen wir sie lieben. Denn wer alles verliert, wer den Glauben an den eigenen Verstand verloren hat, der fängt natürlich den an zu lieben, der einen in Geiselhaft hält. Und das ist dieses, ich habe Ausgrenzung bisher nie erlebt und auch du wirst mich eines Tages lieben. Denn wenn du es wagst zu sagen, ich sei gar kein Mann, dann ab in den Knast mit dir. Denn ich schreibe hier Geschichte. Ja.
Naja, aber der Schwachsinn an der ganzen Sache, das wird ja noch getoppt, einfach, ja, dass er dann aber in der Frauenkategorie startet, weil er die Bedingungen eines Mannes nicht erfüllt. Also gibt es ja doch Bedingungen, unter denen man ein Mann ist und unter denen man eine Frau ist. Also dieser Boxer Kalif irgendwas, weißt du noch, der die Frauen vermöbelt hat?
Nee, das ist was anderes.
Ja, wirst du deinen Lebtag nicht vergessen, ich weiß. Aber es stimmt ja also alles, es ist ein Typ. Und ich meine, wir haben es damals gesagt, viele andere neben uns haben es auch gesagt, man hat es ja auch so gesehen. Und dann wurde aber immer, nein, es gibt ein Foto, da hat das Typ da Zöpfe, also war es schon immer ein Mädchen. Nein, Schwachsinn, das ist ein Typ und der vermöbelt als Typ Frauen. Und jetzt haben wir eine Frau, die als Mann sich fühlt, aber seit 5 Jahren nichts dafür tut, als Mann wirklich dann auch zu existieren. Oder was macht dich denn dann zum Mann, dass man sich einen Vornamen gibt, der noch nicht mal männlich klingt? Also Elis finde ich jetzt... Weiß ich nicht, was die Schweden dazu sagen. Vielleicht ist es ein hochgradig männlicher Name und ich bin der Fehler im System. Boah, und
beides
jetzt
gleichzeitig.
Toll.
Das ist genau, was, wie du das beschreibst, auch mit der Imane Khelif. Manchmal ist 2 plus 2 5 und manchmal 3 und manchmal gleichzeitig. Die Frau, die eine Frau ist, ganz normal, die kann einfach mitmachen, aber weil sie sagt, sie sei ein Mann, schreibt sie Geschichte,
ja,
und
so
es wird getitelt, ein Transmann macht erstmals bei der Frauenolympiade mit. Seid ihr?
Es ist, ey, weißt du was? Ich melde mich nächstes Jahr auch an oder in 4 Jahren wieder. Und dann sage ich, ich bin einarmig und mache beim Biathlon mit. Pass auf.
Ja. Erstmalig eine Transbehinderte.
Nee, trans möchte ich nicht sein. Ich möchte nur einarmig sein.
Ach so, okay.
Und weil ich ja aber zwei Arme noch habe, da kann ich da trotzdem nicht bei den Paralympics mitmachen, sondern da muss ich trotzdem bei den richtigen mitmachen.
Ach so,
weil ich mich
jetzt
ja nur so fühle, als hätte ich einen Arm nur.
Jetzt verstehe ich dich, ja.
Jetzt verstehst du.
Du wirst
und
Geschichte
dann überlege,
schreiben.
Wie ich schreibe Geschichte als erste Einarmige, die zwei Arme hat und beim Biathlon mitmacht. Krass, ja, oder?
Das ist Wahnsinn.
Ja, also wenn man mal denkt, bekloppt, da kann es nie werden, kommt eine Penisposse daher. Ich habe heute nur Possen parat. Neben der Toilettenposse gab es noch eine Penisposse bei den Skispringern. Mhm. Und zwar hatte ich davon schon mal gehört gehabt und jetzt ist es mir wieder aufgeploppt. Und zwar bei der Vier-Schanzentournee war das, glaube ich, erstmalig, dass die Bild-Zeitung veröffentlicht hat oder es an die Öffentlichkeit brachte, dass die Skispringer wohl möglicherweise ein bisschen tricksen. Und zwar werden die immer vermessen. Und seit neuestem mit so 3D-Scannern werden die genau vermessen und danach wird dann die Größe des Anzugs angepasst, also des Skispringanzugs. Und nun ist es ja so, weiß man ja, je mehr Stoff, desto mehr Tragfläche haben die sozusagen und desto wahrscheinlicher springen die weiter. Deswegen haben die ein großes Interesse daran, möglichst viel Tragfläche, ergo möglichst viel Stoff zu produzieren. Und da gibt es wohl den Trick, den man auch schon früher angewandt hat, aber da noch ein bisschen anders, seinen Penis eben zu vergrößern. Weil dann hat man ja eine mehr Schrittlänge und dann ist da eben insgesamt mehr Oberkörper-Tragfläche vorhanden. Früher hat man das irgendwie mit Schaumstoff noch gemacht und einem Kondom irgendwie. Und jetzt könne man das wohl mit dieser Aufspritz-Hyaluronsäure, wie es ausgesprochen wird. Damit kann man das wohl vergrößern.
Also sowas wie zum Falten wegspritzen.
Genau, was sich die Damen sozusagen unterspritzen, um genau straff wieder auszusehen ins Gesicht, könne man das auch in sein Allerwertestes, also nicht in den Allerwertesten, vielleicht da auch, aber die Herren beim Skispringen machen es wohl da rein. Und damit diese Posse nicht zum schlechten Ansehen der Skispringer führt, hat man einen Österreicher ins Werk gesetzt, den Materialchef Matthias Hafele. Und der ist dafür verantwortlich, genau und akribisch zu gucken, ob die Skispringer behumsen oder nicht.
Unglaublich, ja. Also Aschenputtel lässt sich, oder nee, die Schwestern lassen sich die Fersen abschneiden, um in den Schuh reinzupassen. Und die männlichen Skispringer, die spritzen sich den Penis groß, damit sie weiter durch die Luft fliegen. Das Patriarchat schlägt zurück auf eine Art und Weise, die ist doch durchaus kreativ zu nennen. Und was ich ja auch ganz lustig finde, jetzt plötzlich zählt der menschliche Körper wieder. Ja? Plötzlich ist es wieder was wichtig, Größe, Form, Anatomie, alles ist auf den Zentimeter. Ich dachte, Körper seien nur soziale Konstrukte. Aber anscheinend doch nicht. Ist auch unangenehm wahrscheinlich, oder? Ich stelle mir das nicht schön vor, die spritzen sich da was in ihren Penis und dann, wie schnell wird denn das abgebaut? Oder haben die dann die ganzen Wochen lang Beulen da drauf? Oder furchtbar, oder?
Ich weiß nicht, ich mache das selten. Also es wird abgebaut, definitiv, manchmal verschiebt sich es auch.
Ah.
Naja, angeblich macht es ja keiner.
Ach so.
So, die spielen ja alle fair. So.
Unglaublich.
Aber immerhin wird da noch unterschieden, wer, also das kann ja dann jetzt wirklich nur der mit dem echten Penis, glaube ich.
Ja, also Größe zählt doch, können wir an der Stelle festhalten.
Ja. Hast du noch was von den Winterspielen?
Ja, wir haben da noch eine Meldung. Also ist auch eine positive Meldung natürlich. Also der Tagesspiegel ist ganz verzückt. Immer mehr queere Sportler bei den Winterspielen. Immer mehr queere Sportler und Sportlerinnen bei den Winterspielen. Und zwar wirklich mehr als jemals zuvor. Allerdings, Problem, kannst du dir schon denken, schon wieder enttäuschen hier die Männer. Kaum queere Männer. Was heißt denn queer? Das hieß früher mal homosexuell, jetzt also queer. Und irgendwie lassen da die Männer zu wünschen übrig. Eine Sportart, das hatten wir anfangs erwähnt, das Eishockey. Da sind enorm viele Frauen lesbisch. 44 sind es dieses Jahr, die queer sind, heißt es. 35 Frauen und 9 Männer. Also neuer olympischer Rekord der Queerness.
Zählt denn der Elis jetzt als Mann oder als Frau in dieser Kategorie?
Eine außergewöhnlich gute Frage, Antwort habe. Es gibt zum Beispiel die Amber Glenn, eine Medaillenhoffnung im Eiskunstlaufen. Die ist nicht nur bisexuell, sondern auch pansexuell.
Ach, die spielt die Panflöte, weswegen dann die deutschen Athleten alle mit diesem Poncho rumrennen?
Nein. Ach, siehst du?
Schon geklärt, ne?
Man hat sich da natürlich abgesprochen. Nein, und vielleicht für die, die nicht wissen, die, oder jetzt gerade das nicht auf dem Schirm haben, was ist eigentlich pansexuell? Naja, es heißt, mit dem Begriff wolle sie deutlich machen, dass nicht so sehr das Geschlecht, sondern die Persönlichkeit einer Person sie anzieht. Also sie hat quasi schon den Himmel erreicht. Also das, was wir als Christen glauben, Geschlecht ist eben diesseits von Bedeutung. Im Himmel löst sich das auf. Jesus wird ja mal gefragt, hey, sag mal, wie ist denn das? Es gab ja, glaube ich, die Regel, wenn Mann und Frau verheiratet sind und der Mann stirbt, dann muss sein Bruder, ich glaube, die Frau heiraten, um die zu versorgen. Und dann wird er gefragt, hey, eine Frau hat einen Mann, der stirbt, der hat aber 7 Brüder und die sterben nacheinander. Und dann war die quasi mit allen 7 Brüdern verheiratet. Wie ist das denn im Himmel? Was ist denn dann? Wann kommt die denn dahin? Naja, und heißt es, spielt keine Rolle. Ja? Das Geschlecht ist in dem Kontext nicht mehr wichtig. Also wie gesagt, hier die Queer-Eiskunstläuferin, die ist da eigentlich schon angekommen.
Ist übrigens die erste offen queere Frau, die beim Eiskunstlaufen mitmacht.
Ah ja.
So schafft man es immer, der Erste dauernd, und der Beste zu sein.
Dauernd Geschichte geschrieben. Und das heißt ja auch, ihr Coming-out hat sie jetzt auch wirklich sportlich nochmal zu neuen Höchstleistungen ermöglicht. Was ich auch ganz interessant fand, ich lese das Ganze hier ab, von der Queerspiegel-Redaktion des Tagesspiegel.
Ja? Wusstest du nie, dass die einen Queerspiegel haben?
Nein.
Ah, ja.
Ich bin hin und weg. Der Queerspiegel informiert euch über die wichtigsten LGBTI-Ereignisse. Da muss ich sagen, wo ist denn da das A gelandet? Aber sei es drum.
Oh.
Ja, was ist Stimmt. da los?
Ja, und sofort ein Brief.
Und auch nicht mal ein Stern dahinter. Gut, wie auch immer.
Ach so, wirklich. Wir sind ja nicht alle mitgemeint. Oder die haben einen Extraspiegel nochmal, den Sternchen-A-Spiegel.
Ach so, gut, das kann natürlich sein.
Oder ist in Arbeit, ja.
Um das Ganze abzurunden, es sind 22 von den 44 queeren Menschen, in dem Falle Frauen, lesbische Frauen, sind im Eishockey zu finden. Das ist dort ganz besonders weit
das
verbreitet.
Das wundert mich irgendwie nie. Also
nein, ohne diese Zahlen zu kennen, hatte ich, wie gesagt, in das Eishockey reingeschaut, nicht lange. Und war recht brutal, ne? Und die haben sich auch da
in
die Wand gedonnert. Und boah. Also feminin ist anders, sage ich mal.
Passt schon, ist wie ja, beim Frauenfußball. Wobei es da ja auch, gut, gibt es solche und solche, ne? Da gibt es ja auch die, die sich besonders weiblich zeigen beim Frauenfußball.
Im Eishockey ist halt immer der Unterschied, dass da die Körper auch total versteckt sind.
Das stimmt, hinter diesen Riesenanzügen. Ja.
Ja, das sind durchtrainierte Hochleistungssportler. Da beißt die Maus sozusagen keinen Faden ab, aber man sieht halt davon beim Sport ganz, ganz wenig. Man sieht nur die Brutalität eigentlich, ja.
Ja, dabei fällt mir wieder ein, dass der Playboy eine Special Edition herausgegeben hat mit den 30 schönsten Olympiastars. 100 Seiten Extraheft.
Echt?
Sonderheft. Ja, ich weiß nicht, ob da Eiskunstläuferinnen, Eishockeyspielerinnen dabei waren. Ja.
130 Olympioniken?
Nee, 30. 30 schönste Olympioniken auf 100 Seiten.
Und die haben sich alle ausgezogen.
Ja, das macht man ja so im Playboy. Man
du meine Güte.
Aus.
Ja, aber das sind ja schon eine Menge, die sich da aussehen dann.
Ja. Frauen im Übrigen. Also
gut, nicht jeder Sport ist gut bezahlt, gell? Das ist nicht jeder Profifußballer.
Ja, ich weiß nicht, ob das immer nur eine Frage des Geldes ist.
Gut, manche wollen auch einfach zeigen, was sie haben.
Ja, deswegen fiel es mir gerade ein, wie du schon sagtest, die Körper sind ja in erster Linie mal athletisch und deswegen wahrscheinlich gut anzusehen.
Im Playboy, dem jetzt der Grünen-Chef Felix Banaschak ein Interview gegeben hat, der ist skizziert mit einer dunklen Frau, die, was ist sie? Ich glaube, Bobfahrerin. Jedenfalls, also, der Grünen-Chef hat diesem feministischen Magazin, soll ironisch gemeint sein, ein Interview gegeben.
Krass, hätte ich gar nicht gemerkt, dass das jetzt Ironie war.
Ist gar nicht so neu, wie das jetzt hier verkauft wird. Vor 13 Jahren schon hat Rezo Schlauch, ein Grüner, der als streitbar galt, dem Playboy ein Interview gegeben. Da jetzt also Banaschak und wie gesagt, auf der Titelseite die nackte Olympiateilnehmerin und im Heft dann Banaschak angezogen, Gott sei Dank, mit Regenbogenfarben.
Ach so, ach, das wollte ich dich jetzt fragen. Ist er denn auch nackt?
Nein, aber er hat sich doch zumindest ausstaffiert oder bewaffnet mit der Regenbogenfahne.
Sehr gut.
Und im Gegensatz zu Schlauch, zu dem anderen Grünen, da seien es noch Hummer und Champagner gewesen, die mit aufs Bild kamen. Und er sagt zum Beispiel, du kannst im Fitnessstudio pumpen gehen oder dir die Fingernägel lackieren. Von mir aus geh mit lackierten Fingernägeln pumpen. Du kannst Lastenrad fahren oder BMW X3. Alles X3 ist aber auch ein bisschen, ist auch nicht so der Ballermann, ne? Gut, wie auch immer. Alles fein.
Ich bin Audi-Fan, deswegen es interessiert mich nicht, was BMW hat. X5, X7, egal.
Ja, und alles fein, sagt er, der zentrale
Also, warte mal, ist es egal, du kannst BMW fahren oder Lastenrad, warte mal, nur damit ich es zusammenkriege. Und du kannst mit lackierten Nägeln pumpen gehen.
Genau, weiter. Alles fein, der zentrale Punkt ist doch, sei kein Arschloch.
Ach, endlich sagt's mal einer. Ja.
Oder? Also die Grünen sind hin und weg von diesem Interview. Diese neue Strategie, Ricarda Lang feiert es, neue Räume zu erobern für grüne Themen. Also unkonventionell auch mal reinzugehen, gerade dort, wo es nicht so feministisch zugehen würde. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Playboy einmal gelesen, das ist mittlerweile schon Jahre
gelesen. Her. Wer kauft denn den Playboy, um was zu lesen?
Ich weiß gar nicht, ob ich den gekauft habe. Ich weiß, ich war im Flugzeug und ich habe im Flugzeug...
Du hast ihn gefunden. Ja, schon klar.
Ich hatte diesen
Deine Frau hört die Sendung, oder?
Nein, hört sie nicht. Ich hatte...
Na komm, dann. Jetzt Butter bei die Fische. Du hast den Playboy zufällig in die Hände gespielt bekommen.
Es war im Flugzeug und es war damals schon Vogue. Das ist bestimmt 7, 8 Jahre her. Und es ging um Schwule. Es ging in dem Artikel um schwule Männer und dieses und jenes. Es war einfach Vogue. Es war damals schon gefühlt irgendwie feministisch. Wie dem auch sei, ich finde diesen Punkt mit diesem sei kein Arschloch doch irgendwie entlarvend, weil... Das soll die politische Haltung sein, als höchste Stufe der Moral. Sagt keiner, sei mutig oder sei verantwortungsvoll oder bau etwas auf, trag etwas bei. Nein, fall nicht negativ auf, benimm dich und ja, sei kein Störfaktor. Männer sind Störfaktoren, sind verdächtig, möglichst den Schaden zu begrenzen. Und dann der entscheidende Punkt, wer bestimmt eigentlich, wer ein Arschloch ist. Weil kein Arschloch zu sein, das heißt ja, ein grüner Denke, sage zu allen Nazis, die nicht so denken wie du. Und ich glaube, sie versuchen da natürlich locker und cool rüberzukommen. Das ist so ein bisschen der Wunsch. Ich fand auch ganz interessant, Benedikt Brecht, ein toller Journalist, der hat auf Twitter dazu geschrieben, ja, also hier der grüne Chef, der sich hier aus dem Paralleluniversum meldet, er will über Männer reden, es sei problematisch, das was er auch sage, also junge Männer und Frauen drifteten politisch auseinander, das sei natürlich die Schuld der jungen Männer, weil die viel weniger nach rechts driften als junge Frauen nach links, darüber spricht er ja, aber eigentlich auch gar nicht. Und was er auch natürlich verschweigt, worauf Brecht hinweist, die steigende Gewalt gegen Frauen sei die Schuld von Influencern wie Andrew Tate, dass vielleicht Migranten aus der frauenfeindlichsten Kultur des Planeten etwas mit der sexualisierten Gewalt zu tun haben könnten. Darauf käme Herr Banaschak natürlich nicht. Was Brechtgen aber am lustigsten findet, sagt er, wie dieser Politiker so tut, als wäre ein Interview im Playboy für einen Linken etwas total Mutiges und Innovatives. Denn 60 Jahre zuvor habe schon Jean-Paul Sartre ein Interview mit dem Playboy gehabt. Das sei intellektueller Bankrott, moralisch vermieft und geistig unehrlich. Ein Mann, der vielleicht als Kindergärtner in einen ganz guten Job gemacht hätte, aber als Politiker eine dauerüberforderte Anmaßung ist, sondergleichen Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und der großartige Ari Winter hat darunter kommentiert, wo ich ihm 100- und 1000-prozentig zustimme. Es ist ein Problem, dass ausgerechnet solche Typen eben Kindergärtner sind. Und ich würde da noch eine Schippe drauflegen. Ist es ein Problem, dass sie im Kindergarten sind? Ist es ein Problem, dass sie in den Parlamenten sind? Was mir übrigens auch ganz neu war, ich weiß nicht, Kerstin, vielleicht war dir das bekannt, der grüne Chef Banaschak bezeichnet sich selbst als bisexuell. Wusstest du das?
Nee, aber ehrlicherweise interessiere ich mich auch immer gar nicht so sehr für die sexuelle Ausrichtung von irgendwelchen Promis oder erst recht nicht von Politikern. Aber in der Tat habe ich, als ich mir das Video, der hat ja so ein kleines Insta-Video gemacht, der Banaschak eben, ne? Da habe ich tatsächlich, warum auch immer, geguckt und drauf geachtet, der trägt einen Ring. Vielleicht, weil mich interessiert hat, ja, vielleicht habe ich mich doch in dem Moment gefragt, als ich es gesehen habe, ist der eigentlich schwul? Das habe ich mich gefragt, wobei natürlich der Ring überhaupt nichts mehr aussagt. Ich habe dann sofort, Gott, bin ich rückständig. Ich habe den Ring gesehen und habe gedacht, na, dann ist er ja verheiratet mit einer Frau. Oh.
Ja, Gott, du musst Gott, dir wirklich Gott. Noch es einige ist, Updates nee. Bekommen.
Ich muss mir noch ein paar Playboys kaufen wahrscheinlich.
Aber das ist ja nichts Neues bei den Grünen. Ricarda Lang, ganz groß, bisexuell. Und das ist auch irgendwie ganz interessant.
Ja, aber ist das jetzt irgendwie so ein Qualitätsmerkmal, wenn man bi ist?
Ich denke schon, das ist so der säkulare Extremismus. Beziehungsweise das ist diese andere Seite dieser Medaille. Also die haben ja mal auch stark als Pädopartei, sage ich mal, angefangen. Oder es war ja ein großes Thema bei den Grünen, die Legalisierung der Pädophilie. Man wurde auch weiter in den Talkshows eingeladen. Ah. Also ich muss dazu noch denken, jetzt hat sich ja neulich eine andere ähnliche Schizophrenie unser Joschka Fischer zu Wort gemeldet. Ja, es ging ja, ursprünglich haben sie sich gegründet als Partei, die aus der Atomkraft aussteigt. Jetzt fordern sie Atomwaffen für Deutschland. Und wo ich von der Medaille sprach, zwei Seiten, das ist die Partei, die sich dem Erhalt der Natur, der Schöpfung ja eigentlich sozusagen verschrieben hatte, das zumindest postuliert hatte, abgesehen jetzt von dem Pädophiliebezug, dass sie jetzt von Leuten geleitet wird, die sich sexuell sehr der Weitergabe des Lebens sozusagen ideell zumindest dann lösen, ist wahrscheinlich auch kein Zufall und passt in diese insgesamte, ja, was heißt politische Schizophrenie, aber ja, politische Schizophrenie, lassen wir es mal so stehen, passt auch so ein bisschen überhaupt in die ganze Melange rein. Ich musste auch denken an den Generalsekretär der SPD, der sich aus Solidarität mit der Schwester und deren Penisprothese dann das Unterarm-Tattoo stechen lässt. Es sind beide ein ähnliches Alter, repräsentieren ja, fast 30% oder 25% der deutschen Wählerstimmen. Vor dem Hintergrund muss einem eigentlich Angst und Bange sein um dieses Land.
Vielleicht liegt das alles daran, dass Männer zu viel Freizeit haben.
Elegant, wie auf dem Eis.
Oh ja, vielleicht hätte ich auch Eiskunstläuferin werden sollen. Ja, es gab jetzt, ich bin ja ein DDR-Kind, ja, und zu DDR-Zeiten war das ja schon so, dass immer so mit 6, 7 gab es so Talentscouts, die nannten sich natürlich anders. Bestimmt gab es irgendeinen ganz tollen sozialistischen Begriff dafür. Aha. Da wurden sozusagen alle Kinder angeguckt, wo deren Talente liegen könnten oder egal, wo man gerade wieder Leistungssportler brauchte, und dann wurde man in irgendeine Sportart gesteckt. Bei mir war es Eisschnelllauf, völlig ungeeignet dafür, aber das war's, da sollte ich hin und Turmspringen. Obwohl ich noch nicht mal eine Schwimmstufe hatte. Also ganz klar war nie, nach welchen Kriterien so ausgesucht wurde. Und ich bin ja beides nicht geworden, weder ein begnadeter Eisschnellläufer noch ein Turmspringer. Aber das liefert mir trotzdem auch noch mal ein wenig das Eis dahin, worüber ich eigentlich mit dir reden wollte, nämlich über Freizeit. Die Statistik Austria, die hat eine Zeitverwendungserhebung gemacht. Und die hat herausgefunden, jetzt Trommelwirbel, Männer haben viel mehr Freizeit. Sie haben nicht nur ein höheres Einkommen und bessere berufliche Perspektiven, sie haben auch einfach mehr Freizeit. Im Schnitt haben Väter täglich 40 Minuten mehr Zeit für Erholung, Sport und Hobbys. Und auf das Jahr gerechnet entspricht das rund 6 Vollzeitarbeitswochen. Wahnsinn.
Na ja, gut, die sterben ja früher, ne? Brauchen ja ein bisschen.
Ach so, da ist das nur dichter.
Ja.
Gut, Thema erledigt. Weiter.
Die Gnade der Natur. Ja.
Ja, das hättest du vielleicht bei dem Standardartikel, also im Standard der Zeitung, der Standard, war ein Artikel dazu drin, zu dem Gender-Freizeitgap geschrieben von Annika Dang. Und Annika Dang war wahrscheinlich nicht bewusst, dass Männer früher sterben und deswegen ja sozusagen geballter ihre Zeit nutzen müssen. Sie findet es nämlich ganz ungerecht alles, dass das so ist, dass die Frauen nach wie vor eben die ganze Care-Arbeit machen und kochen und putzen und das Familienleben organisieren, während eben Männer total selbstverständlich mehr Zeit für sich haben. Und dann schreibt sie das so nett, na gut, jetzt könnte man darauf kommen, dass das Privatsache ist, wie Männer und Frauen ihre Freizeit und ihre Arbeitszeit gestalten, aber das sei keine Privatsache, denn das Private ist politisch. Wir kommen heute mit lauter uralten Kamellen um die Ecke. Banaschek setzt sich in den Playboy und denkt, wow, ich bin richtig revolutionär. Frau Dang schreibt im Standard was von, das Politische ist privat, das Private ist politisch. Och Leute, ernsthaft. Also, und dann kommt sie mit der Frauenbewegung aus den 70er Jahren. Aber genau das ist immer so mein Gedanke. Also niemand verbietet es irgendeiner Frau im Westen, so sie nicht unter einer muslimisch-islamisch geprägten Knufte steht, mal so formuliert. Niemand verbietet ihr, ein Hobby auszuüben und Freizeit sich zu nehmen. Also diesen deutschen Mann möchte ich mal sehen, der sich das noch getraut. Und ganz ehrlich, wenn man nach 50 Jahren Frauenemanzipation, also ernsthaft betriebene Frauenemanzipation und Männerschlechtmachung immer noch nie auf die Kette kriegt, seine Freizeit so zu gestalten, wie man das angeblich möchte, boah, dann weiß ich, also was soll man da noch tun? Das ist ja immer die Frage, Frau Dang, was hätten wir gern, dass wir den Männern verbieten, dass sie Hobbys haben oder dass es eine Quote gibt für Hobbys? Es ist so blödsinnig, also, weißt du?
Ja, es kommt oft bei Frauen auch aus ihrer eigenen Anspruchshaltung heraus. Ja? Die wollen doch dann wahrscheinlich auch oft mehr Ordnung oder wollen die Kontrolle auch über die Haushaltsstandards irgendwie behalten.
Absolut, war auch sofort mein Gedanke, ja, Frauen als Kümmerer. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ist es angeboren oder antrainiert? Ne? Ich glaube, sie kommt sogar auch auf den Gedanken, oder wenn nicht, dann war es in irgendeinem Kommentar darunter, dass Frauen ja einfach was lauter Listen im Kopf abarbeiten und sich da, also es selber, wie du sagst, sie wollen es schön haben, sie wollen es sauber haben und dafür auch mehr ein Auge nochmal haben. In der Regel, ich rede nicht über alle Frauen, nicht über alle Männer, nur damit unsere Zuhörer Bescheid wissen. Es gibt ganz, ganz reinliche Männer und ganz, ganz schlampige Frauen, aber im Gros hat die Frau da irgendwie mehr ein Händchen für und will das auch mehr. Also ich kenne genügend Männer, die sagen, ach komm, meinen eingeschlossen im Übrigen, ist doch gut jetzt. Wen stört's? Und dann wird's halt morgen gemacht. Ist doch nicht so schlimm. Ich will das. Die Frauen wollen das. Also diesen Mental Load, der immer beklagt wird, vor allen Dingen von Frauen, der ist hausgemacht. Ja. Und den wollen wir schon selber. Also man könnte ja abgeben, aber man will oft nie abgeben. Man kann nie oder man denkt eben, man würde es besser machen als der Mann.
Ja, und viele sind ja dann auch doch finanziell hauptverantwortlich von den Männern. Und dann auch unter einer Leistungsanspannung, auch wenn sie zu Hause sind oder unter beruflichen Erfolgsdruck belastet. Also in dem Falle, wo sie jetzt der Alleinverdiener sind. Sagt sie sowas? Kommt das vor?
Nee, es ist ein relativ kurzer, knackiger Artikel da. So tief geht die da nicht rein. Nein. Das stellen die Leute unten drunter in den Kommentaren dann schon fest, dass Männer, ja, also das ist ja, aber dann eben immer in diesem Tenor, das ist halt so ungleich verteilt, die armen Frauen müssen ja zu Hause sein und was ja aber jetzt erstmal mit der Freizeit nichts zu tun hat, also wenn der Mann jetzt 60 Stunden die Woche arbeitet und Alleinverdiener wäre oder das Gros der Arbeit macht, hat er ja trotzdem auch noch eine begrenzte Zeit an Freizeit. Ich glaube, das ist schon eine Frage auch, erstens, was verstehe ich unter Freizeit?
Ja, sagt sie das denn eigentlich?
Nee. Ich habe auch ins Studiendesign jetzt nicht reingeguckt, was die genau gefragt haben. Also, weißt du, wenn ein Mann sich am Samstag hinstellt und kocht für die Familie, könnte es sein, dass er das als Hobby betrachtet. Und wenn die Frau sich Freitagabend dann zum fünften Mal hinstellt und kocht, dann könnte es sein, dass sie das als Arbeit betrachtet. Also,
okay.
Und die Frage ist ja auch, wenn ich mich hinsetze, also ich habe lange Zeit genäht mit totaler Begeisterung und Leidenschaft und habe auch ganz viel Kinderklamotten genäht. Das habe ich jetzt mal als Hobby betrachtet, aber das könnte man natürlich auch als Arbeit bezeichnen, weil ich ja die Kleidung für unsere Kinder genäht habe. Also die Übergänge sind da auch recht fließend. Wenn ich früh mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, ist das jetzt Arbeit oder ist es Fahrradfahrhobby?
Naja, das ist auf jeden Fall auch Klimaschutz. Ne?
Also. Oh Mensch, drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Ja, da darfst du dein Licht nicht unter den Scheffel stellen.
Die Frage ist ja auch, wenn die Frau sich früh zurecht macht im Bad und dafür in der Regel deutlich mehr Zeit braucht als der Mann. Ist das jetzt Freizeit? Ist das Arbeit? Ist das Care-Arbeit für sich selbst? Also als was zählt das? Schminken, Haare föhnen, beim Friseur sitzen? Es ist schon schwierig. Also ich stelle das mal sehr arg in Zweifel, ob diese 40 Minuten pro Tag tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Was pro Tag? Oder ob das nicht auch eine Definitionsfrage ist. Zu dem Mental Load habe ich nur, das ging mir neulich nochmal durch den Kopf. Vielleicht könnte man das alles ein bisschen entschärfen. Also weil, wie gesagt, ich empfinde das ja auch so. Ich arbeite auch die ganze Zeit so Listen im Kopf ab und würde schon behaupten, und ich glaube, mein Mann stimmt mir da auch zu, dass ich an mehr Sachen denke. Also was die Kinder jetzt betrifft, wann die wie, welche Untersuchung kam, wer wann wo zum Ballett muss, also ne, welches Geschenk man dem Gustav machen könnte und was der Amelie eher nicht schmeckt. Also das ist, ich glaube, da bin ich Firma drin. So. Und das, deswegen ist es ganz natürlich und auch völlig in Ordnung, dass ich das mache. Also weil tatsächlich, ich hätte dann keine ruhige Minute, wenn ich jetzt denke, ich überlasse ihm das jetzt mal 3 Wochen. Aber was dann, glaube ich, das Ganze entschärft, ein Aufruf an alle Männer da draußen, mal Danke sagen. Also es sehen. Ich glaube, viel ist auch dieses, dass es so selbstverständlich ist. Und da kann ich mich schon ein Stück weit anschließen. Natürlich ist es eine Selbstverständlichkeit, weil wir uns das so eingeteilt haben. Und dann ist das eben meine Aufgabe, die erfülle ich eben ganz selbstverständlich. Aber es ist auch schön, wenn der andere sieht, dass man diese Selbstverständlichkeit macht. Und wenn man dann so gegenseitig sich ein Danke schenkt in irgendeiner Form, morgen ist auch Valentinstag,
ah ja?
Könnte das zur Familien- und Paarhygiene ganz gut beitragen.
Total. Danke sein.
Und, total. Jetzt sind wir aber uff.
Und, ja, und sich nicht auseinanderdividieren lassen von diesen linksradikalen Propaganda-Artikeln, die da natürlich auch sowas nicht reinbringen, ne? Eine positive Perspektive.
Ja, oder noch ein Antrag, total verwegener Gedanke, gemeinsame Hobbys.
Ja, weiß ich nicht, angeln oder...
Oder Panflöte spielen. Also die Outfits kann man sich bei den deutschen Olympioniken dafür holen.
Da gab es im Übrigen einen Skandal. Es gibt das ja im Shop zu kaufen, die ganzen Sachen. Und aha, da hatte das Olympische Komitee ein T-Shirt von 1936, Berlin-Olympiade, tatsächlich da rausgehauen. Ich glaube, das ist wieder runtergenommen worden.
Mist, jetzt habe ich gedacht, ich hätte ein schönes Ostergeschenk.
Ja,
jetzt doch nicht. Nein, aber ich meine das ganz ernst mit dem gemeinsamen Hobby. Von mir aus angeln, wenn man sich gern anschweigt.
Was gibt es denn für gemeinsame?
Was schwebt mir vor?
Hast du eine Idee tatsächlich? Ja?
Ja, mehrere. Erstens, ich komme ja gerade aus dem Skiurlaub. Wer sich es leisten kann, geht zusammen Skifahren.
Na, hör mal, wir sind Moderatoren bei Konterfunk, ja.
Ja, deswegen. Nee, aber was wir tatsächlich gemeinsam machen und was ich sehr empfehlen kann, insbesondere wenn die Kinder so aus dem Gröbsten raus sind und man mal wieder ein bisschen Zeit für sich will, tanzen.
Stimmt, das ist wirklich gut, ja.
Ja, also wir haben das gemeinsame Tanzen begonnen vor ein paar Jahren. Standard Latein. Ich kann es nur empfehlen. Es ist schön, man hat so einen festen Punkt in der Woche für sich. Man trinkt ein Gläsel Wein dazu, quatscht ein bisschen und dieses gemeinsamen Rhythmus finden. Und na gut, da könnten natürlich schon mal die Ersten im Dreieck springen. Sich führen lassen und führen. Also dieses ganz Selbstverständliche eigentlich wieder so ganz bewusst auch für sich zu erleben. Und als was Schönes zu erleben, also da merkt man nämlich auch, es geht nicht, dass beide führen, es geht nicht.
Nee.
Es muss einer sein und der andere muss bereit sein, sich führen zu lassen. Und beide sind aber Stärken, die in der Gemeinschaft dann dafür sorgen, dass es ein total schöner Tanz wird und dass das schön zum Anschauen ist, aber auch zum Machen ist. Und diese gemeinsamen Schritte, den gemeinsamen Rhythmus, eine gemeinsame Haltung zu finden, ja, bildet aus diesen zwei einzelnen Atomen eben ein gemeinsames Molekül, ist man dann schon. Ich war ja so schlecht in Chemie.
Ja, ist ein sehr guter Hinweis, ein sehr schönes Bild, das leider dann bei unserem nächsten Thema, den Solomüttern.
Machst du mir wieder kaputt.
Muss ich dir schon wieder zerstören, denn Quarks hat da auf Instagram eine Kachel geschaltet. Quarks, das gehört zum Westdeutschen Rundfunk, wird also zwangsfinanziert. Und hat hier wirklich ganze 35.000 Likes eingesammelt und viele, viele Kommentare, die das ganz toll finden. Was steht auf der Kachel? Solomütter. So gut ist das Familienmodell. Solomütter entscheiden sich bewusst für ein Kind ohne Partner in. Erste Studien zeigen, diese Familienform funktioniert überraschend gut. Ja, also nicht Vater, Mutter, Kind, nein. Und sagt der Zwangsfunk, es gibt die neuere, viel bessere Variante. Dann auf dem nächsten Bild, wenn man weiter scrollt, Solomütter sind genauso psychisch stabil wie Mütter in Familien mit zwei Eltern. Sie haben nicht mehr Ängste, depressive Symptome oder Stress in Bezug auf ihr, ist auch lustig, ja? Sie haben nicht mehr Ängste, depressive Symptome oder Stress in Bezug auf ihre Elternschaft. Wie furchtbar negativ da schon der Fokus ist.
Ja.
Single Moms by Choice, so geht es dem Kind damit. Kinder von Solomüttern zeigen die gleiche mentale Gesundheit wie Kinder in zwei Elternfamilien. Also
zwei Eltern, ja.
Das heißt
ja,
schon
schön.
Gar nicht mehr Vater, Mutter, Kind, nein, Familie nein, oder überhaupt Familie.
Oder einfach nur Familie.
Einfach nur Familien. Nein, natürlich zwei Elternfamilien. Sie kommen mit schwierigen Situationen oder neuen Situationen genauso gut zurecht. Das bedeutet es für die Mutter-Kind-Bindung. In der Beziehung zwischen Mutter und Kind zeigt sich ein hohes Maß an gegenseitiger Wärme.
Auch ein bisschen gruselig.
Solomütter scheinen sogar weniger Konflikte mit ihren Kindern zu haben als Mütter in zwei Elternfamilien.
Scheinen.
Single Moms by Choice. Fehlt der Vater? Es gibt keine klaren Hinweise, dass der Vater fehlt, beziehungsweise die gesunde psychische Entwicklung des Kindes darunter leidet. Allerdings gibt es Studien, die zeigen, dass es Kinder im es kann sie im Erwachsenenalter belasten, ihren Vater nicht zu kennen. So, und das finale Bild: Lass ein Herz für Wissenschaftsjournalismus da.
Oi, oi, oi.
Okay.
Und über 36.000 haben es gemacht. Sie haben ein Herz dagelassen, ja.
Also, wie gesagt, das ist das Wissenschaftsformat des Westdeutschen Rundfunks. Also, hier wird ja etwas als stark verkauft, aber man muss dann genauer hinschauen. Also, Familie geht auch ohne Vater. Das ist, was gesagt wird.
Nein, der Mann, Julian, der, noch mehr. Die Welt geht ohne Männer.
Ohne Männer, richtig. Er wird zur biologischen Funktion, wenn überhaupt, ja, oder zum Samenspender umgedeutet. Planbar. Alles wird planbar, alles wird herstellbar. Und wie gesagt, Solo-Mütter entscheiden sich bewusst für ein Kind ohne Partner in, ich sage das seit Jahren, am Ende des Regenbogens wartet, logischerweise und zwingend, der Menschenhandel. Medizin übernimmt die Zeugung, der Vater verschwindet aus dem Bild. Nicht nur als Mensch, sondern wirklich als Bedeutung per se. Und übrig bleiben dann die Mutter und das System. Das Gefühl und ja, der Staat oder die Organisation. Und wenn Medien, die vom Pflicht- oder Zwangsbeitrag leben, eben immer wieder erzählen, dass diese Form genauso gut funktioniere wie das Normale, dann versuchen sie ja ganz offensichtlich, die Wirklichkeit umzuformen. Und ich will dafür, ehrlich gesagt, nicht gezwungen sein zu zahlen. Unter Knastandrohung, das muss man ja dazu sagen, unter Knastandrohung werden wir gezwungen, diese Portale mitzufinanzieren. Und das ist inakzeptabel. Es heißt dann weiter neben diesen Bildern, ja, zur Definition, Solomütter oder auch Single Moms by Choice sind Frauen, die sich dafür entscheiden, alleine ein Kind zu bekommen, auch in Deutschland. Und da vielleicht auch nochmal einzuhaken, sie entscheiden sich, alleine ein Kind zu bekommen. Klar, es geht, aber es geht nicht ganz alleine. Man braucht halt den Samen, man braucht den Mann, aber er wird halt sozusagen aus dem realen Leben dann ausgeschlossen. Aber es klingt zu verschönigen, ja. Sie entscheiden sich dafür, alleine ein Kind zu bekommen. Auch in Deutschland ist das etwa mit Hilfe einer privaten Samenspende oder durch künstliche Befruchtung mit Samen, mit Spendersamen von einer Samenbank möglich. Mittlerweile gibt es erste Studien, die im Detail untersuchen, wie gut dieses Familienkonzept im Vergleich zu Familien mit zwei Elternteilen funktioniert. Britisches Forscherteam ebenfalls, hatten wir vorhin schon mal ein britisches Forscherteam, ja, die sich damit auseinandergesetzt haben. Das Fazit schreiben sie: Familien mit Solo-Müttern scheinen genauso gut zu funktionieren wie zwei Elternfamilien. Viel ausschlaggebender für die Entwicklung des Kindes scheinen Belastungen wie finanzielle Schwierigkeiten der Familie zu sein. Diese erhöhen das Risiko für psychische Probleme bei den Kindern, egal in welcher Familienform. Ja, also der schnöde Mammon. Nicht Liebe, nicht Vater und Mutter, nicht Geborgenheit, nicht, ja. Nein, es geht nur ums Geld. Und das sind die gleichen Leute, die uns erzählen oder sagen, es ist okay, wenn du 14-Jährige sagst, oh, ich bin im falschen Körper, na dann lass dir die Brüste abschneiden. Es ist eine böse, eine verbrecherische Bande. Und wie gesagt, ich will dafür ungern unter Knastandrohung zahlen müssen. Aber das ist noch die Welt, muss man leider dazu sagen, in der wir hier leben.
Na, wie gesagt, ich finde das Wort scheinen in diesem Zusammenhang auch sehr interessant. Also entweder ich habe eine Untersuchung gemacht oder stütze mich in meinen Aussagen auf eine Untersuchung, dann ist das laut dieser Untersuchung so, dann scheint das nicht. Oder aber ich habe überall mal ein bisschen drüber gelesen und mache mir dann die Welt, wie sie mir gefällt und dann scheint es so zu sein. Oder ich habe mir 3-4 Familien irgendwie von Weitem mal angeguckt und ja, jetzt hat es gelächelt, scheint also glücklich zu sein. Denn aus der Adoptionsforschung, zumindest im allerletzten Satz erwähnen sie es ja zumindest, dass ja der Vater eventuell im Erwachsenenalter fehlen könnte. Wir wissen es aber eigentlich gar nicht. Nee, wir wissen es ganz genau. Wir haben ja die Adoptionsforschung und aus der weiß man eben sehr genau und sehr gut, dass die Suche nach den Wurzeln eine ganz, ganz entscheidende ist für unsere Identitätsausbildung und Entwicklung. Also wenn das fehlt, fehlt halt nicht nur ein Puzzleteil, der fehlt, sehr, sehr viel. Wenn ein Teil der Eltern fehlt und man nicht weiß, wer das ist, dann fehlt sogar die ganze Hälfte. Und das hinterlässt bei Mädchen wie bei Jungen signifikante Spuren. Also bei Mädchen steigt wohl bei fehlendem Vater das Risiko für psychische Probleme, Probleme mit dem Selbstwertgefühl, weil es natürlich einen Unterschied macht. Ich meine, da reicht tatsächlich auch der Blick mal in intakte Familien. Wir reden von intakten Familien, ne? Also Familien, wo es funktioniert und wo nicht den ganzen Tag finanzielle oder psychische Belastungen bestehen, sondern wo so der ganz normale Alltag basiert. Wie essentiell das eben ist und wie wichtig das auch ist, dass der Vater seinen Töchtern oder seiner Tochter signalisiert, dass sie schön ist, dass sie eine Prinzessin ist, dass sie toll ist, dass sie großartig ist. Dass im Verhältnis Mutter und Vater die Kinder vorgelebt bekommen, wie das Miteinander zwischen den Geschlechtern passieren kann und wie dieses Miteinander gut gelingen kann, wie man respektvoll miteinander umgeht, wie der Mann oder der eigene Vater der eigenen Mutter mit Komplimenten, mit Unterstützung, mit Hilfe, mit Liebe begegnet und damit dem Kind das Gefühl gibt, es ist gebrauchtes, geliebtes, geborgen und in dieser Welt gibt es nette Männer, die so sind und diese wird sie kennenlernen, diese Sicherheit fehlt, wenn du das nicht vorgelebt bekommst. Dann bleibt es immer ein unbekanntes, möglicherweise auch gruseliges, zu entfernendes Mysterium, das möglichst weit weggehalten werden muss vom eigenen Leben. Und bei Jungs ist es ja auch total nachvollziehbar. Es fehlt schlicht das männliche Vorbild, was dann dazu führt, dass Verhaltensauffälligkeiten viel häufiger auftreten, aggressive Persönlichkeiten, narzisstische Persönlichkeiten, Schwierigkeiten überhaupt in der Ausbildung einer männlichen Identität. So, und dann gucken sie Andrew Tate und dann ist auch wieder schlecht. So.
Ja, und schau dir die Knastbiografien an, die Männer, ja, die dort landen. Das sind zum krass überwiegenden Teil Männer, bei denen der Vater verschwunden ist oder nicht präsent war.
Ja, das ist auch frühe sexuelle Kontakte bei Mädchen korrelieren mit absentem Vater.
Sie pubertieren sogar früher.
Früher.
Also du hast eine ganz klar feststellbare biologische Komponente, die damit korreliert, wenn der Vater nicht anwesend ist. Dass also ein Kind, ein Mädchen früher in die Pubertät kommt, anscheinend um da irgendwas zu kompensieren, ja, um wegzukommen sozusagen von der Mutter oder um sich dann einen Partner zu suchen. Es ist komplett abstrus, dass da die Pubertät früher einsetzt, wenn Mädchen keinen Vater haben oder der Vater verschwunden ist.
Ja, deswegen fand ich vorhin, als du das vorgelesen hattest, mit diesem hohen Maß an gegenseitiger Wärme, ist ja eigentlich erstmal was Schönes. Aber ich hatte sofort so einen gruseligen Effekt auch in mir. Ich so dachte, so eine Mutter, die dieses eine Wunschkind bekommen hat, oder vielleicht zwei Wunschkinder bekommen hat, möglichst ohne jemand anderen, wie sehr die dann eben auch, weil der Partner fehlt, dann klammert an den Kindern. Also es ist ja jetzt wieder im Gros für die Frau schwieriger nochmal oder für die Mutter nochmal schwieriger loszulassen, wenn die Kinder gehen. Also die Bindung ist dann einfach emotionaler tiefer. Na, tiefer würde ich vielleicht, aber emotionaler. Und dann fällt das oft den Müttern nochmal schwerer, wenn jetzt da gar kein Halt auch von einem Partner ist, der da ist.
Ja.
Der sagt, komm, lass uns zusammen einen Tanzkurs machen oder Skifahren. Lass mal die Kinder ziehen, die sind jetzt soweit. Dann stelle ich mir das nochmal doppelt, dreifach, fünffach potenziert vor. Dieses Krallen an dem Kind, zumal das ja auch alles so Selbstverwirklichungsprojekte sind.
Ja, ich kenne eine wunderbare Frau in meinem Bekanntenkreis. Neulich hatten wir die Tochter auch mit zum Schwimmen mitgenommen. Die hat sich das Kindchen aus der Samenbank besorgt. Die ist 10, 11. Und war ganz lustig. Meine Töchter hat mir dann erzählt, also erstens mal ist es extrem unangenehm, irgendwie auf den Vater oder so angesprochen zu werden. Das ist ganz schlimm für das Kind, finde sie ganz, ganz komisch. Und dann hatte sie anscheinend zwei Löcher geformt mit Zeigefinger und Daumen und die gegeneinander gehalten und gesagt, passt nicht. Und jeweils die Zeigefinger aufeinander, passt nicht. Und dann Zeigefinger und Loch aufeinander, ja, und dann passt. Total abstrus, ja, dass ja das irgendwie ein Thema war, ja, unter den Kindern. In dem Zusammenhang tatsächlich. Mhm. Und es blutet einem das Herz. Und wie gesagt, wunderbare Frau. Aber es hat sie da, ja, es ist eine Egozentrik letztlich. Es ist eine ganz, ganz schlimme, ja, Ich-Bezogenheit.
Genau. Ich will jetzt ein Kind und ich will das alleine und ich will das mit niemandem absprechen. Ich will das so machen, wie ich das will. Das ist jetzt mein Klopston, den ich zu dem bastle, was ich will. So.
Ja, und dieses eigentlich Wunderbare, dass ich das mit einem Du, ja, sich liebt Wir. Und zum Wir wird, boah, ja, also mehr geht nicht. Und sich da auch freiwillig zu beschneiden oder sich das zu nehmen oder ohne diese gewaltige metaphysische Schwerkraft, die das hat, sich das ja, darauf gar nicht einzulassen, zeugt ja wahrscheinlich auch schon von eigenen großen Problemen.
Möglicherweise, ja. Ja, das andere Ende, sage ich mal, dieser Fahnenstange, dieses Extrems, was wir jetzt beschrieben haben mit den Single Moms, sind meines Erachtens die bewusst kinderlosen Frauen. Mhm. Also die bekannteste Vertreterin in Deutschland ist wahrscheinlich Verena Brunschweiger, die 2019 mit einem Buch bekannter wurde, Kinderfrei statt kinderlos. Und das ist auch so ein bisschen die Devise. Also man ist sozusagen nicht unverschuldet in die Kinderlosigkeit hineingerutscht, weil es nicht ging, weil es nicht klappte, kein Partner, kein Unfruchtbar oder was auch immer dazu geführt hat, sondern man hat sich dazu entschieden, ganz bewusst, ganz selbstbewusst, kinderfrei zu leben. Mhm. Und eben keine Kinder zu bekommen. Also kinderfrei meint nicht, dass man sie an die bösen Großeltern abgegeben hat, sondern dass man einfach gar keine bekommen hat. Und sie sagt nämlich auch, dass Kinderkriegen, das ist, finde ich interessant in dem Zusammenhang, Kinderkriegen sei, oder oft gehe es beim Kinderkriegen um narzisstische Triebe. Ja, was ich bei den Single Moms tatsächlich so sehe, also überhaupt, wenn man eben so auf Biegen und Brechen und irgendwie ganz gegen die Natur das erzwingt und sich als Accessoire so anbindet, sieht sie das aber ganz prinzipiell darin. Und ihre Begründung ist nämlich, die fand ich auch sehr, sehr hanebüchen, wenn das nämlich nicht narzisstisch wäre, dann würden ja viel mehr Leute auch einfach Kinder adoptieren.
Ja, es ist ja totale Pervertierung, gerade wo sie dann das als nicht narzisstisch beschreibt, also Kinder bekommen als narzisstisch beschreibt.
Und nicht Kinder, sich bewusst gegen Kinder zu entscheiden, ist eben gerade nicht narzisstisch, weil man eben sich nicht selbst verwirklicht über die Kinder.
Ja, es geht ja schon los. Es ist ja die Endstufe sozusagen der Pervertierung. Weil wenn der radikale Anti-Fortpflanzungsaktivistin dann automatisch als Frauenrechtsaktivist gilt, ja, was ist das denn? Das ist eine Pervertierung. Was, wenn nicht das? Und sie schreibt, das heißt ja hier, auf individueller Ebene leistet sie den größtmöglichen Beitrag zum Umwelt- und
zum
Klimaschutz.
Klimaschutz, ja.
So, und das ist, wenn du das weiterdenkst, ich sage immer säkularer Extremismus dazu, dass Menschen Opfer sozusagen für den Klimaschutz zu bringen. Ja? Also sie verzichtet auf Kinder, weil sie glaubt, die Erde schmilzt. Aber wofür denn? Und da waren ja eigentlich noch, weiß ich, die Inkas oder die Azteken, die das Menschenopfer bringen, um den Wettergott gnädig zu stimmen, ja, dass die Ernte passt. Die waren ja noch rationaler drauf als die modernen säkularen Extremisten, denn die haben ja wenigstens noch gedacht, das machen wir für unsere Leute oder für die Zukunft. Aber hier wird ja quasi geopfert oder beschnitten oder auf etwas verzichtet. Für was denn? Für die Erde selbst, ja? Ohne den Menschen, also der Mensch soll gar keinen Vorteil haben.
Ja, vor allen Dingen, dann handelt sie meines Erachtens aber so wahnsinnig inkonsequent. Also wenn sie es wirklich so dramatisch findet, dass Menschen auf dieser Erde sind, dann bitte.
Dann noch, ja.
Ja, also ich brauche es, glaube ich, nicht aussprechen.
Aber Bücher schreiben macht ja auch Spaß. Ne?
Ja, und das ist eben die Sache. Also sie verkauft es ja als großen Mut, als großen Widerstand, als großes Aufbegehren, als Rebellion, dass sie jetzt kinderfrei ist und sich gegen das Patriarchat und gegen gesellschaftliche Zwänge und gegen die Natur stemmt sie sich mit großem Mut und Werf und bekommt einfach keine Kinder. Dafür aber Buchvorträge, ganz genau.
Ja, und sie hält sich auch für so wirklich so viel gesünder und besser, gell? Also sie sagt, oh, ich will meinen Körper nicht kaputt machen, ja. Schwangerschaftsasthma und Diabetes und der ganze Kram. Und dann sagt sie, fast wie so eine Jungfrauenverklärung, seht her, sagt die Verena, ich bin doch rein, ich habe keinen Schwangerschaftsasthma.
Ich habe meinen Körper nicht kaputt gemacht, genau.
Meine Blase und Gebärmutter sind nicht abgesenkt, ich bin auch nicht vaginal inkontinent.
Und das ist jetzt nicht narzisstisch?
Anal. Eben, ganz genau, weiß ich nicht, das interessiert dann keinen mehr, wenn sie von ihrer nicht inkontinenten Vagina damit angibt. Also Schönheit ist eine gut aussehende Frau, ja, muss man dazu sagen, würde ich sagen.
Selbst mit grauen Haaren. Ich fand ja toll,
selbst
dass sie
so,
das Tragen ihrer grauen Haare als Widerstand gegen den patriarchalen Imperativ begreift.
Das ist großartig.
Wieder was gelernt.
Ja, das war es auch schon bei Mann und Frau für diese Woche.
Wenn Sie etwas vertiefen oder noch einmal hören wollen, dann in der Mediathek auf kontrafunk.radio oder in unserer App finden Sie alle Sendungen gesammelt.
Schreiben Sie uns gerne Ihre Gedanken auf YouTube in den Kommentaren oder per Mail an info@kontrafunk.radio. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.
Ja, und damit wünschen wir Ihnen ein entspanntes Wochenende, vielleicht mit ein bisschen Abstand zu den aktuellen Schlagzeilen und dafür ein bisschen Nähe zu echten Menschen.
Ich bin Julian Adrath.
Und ich bin Kerstin Kramer. Bis zur nächsten Ausgabe von Mann und Frau im Kontrafunk.
Thank you.